heißt, wir müssen das Boot suchen. So. Doch ein bisschen. Wir haben am Anfang des Jahres angefangen, uns über ein Schiff zu unterhalten. Und das Schiff sind wir. Wir haben auch gesagt, wir wissen nicht ganz genau, was es noch alles braucht. Ich meine, wir wissen, dass es Holz braucht, Nägel braucht, Segeltuch, Menschen, Brüder und Schwestern. Und wir haben uns gedacht als Gemeindeleitung, wir besprechen das mal weiter. Und dann hatten wir ja auch gesagt, das Doppelgebot der Liebe in Matthäus 22, 37 bis 40 ist das, was wir machen wollen. Das heißt, Gott lieben, einander lieben und die Verlorenen lieben. Das soll die Basis sein, um in Rhein-Ruhr, Düsseldorf, Köln, Bonn, Venlo, in dieser ganzen Gegend Koblenz eine Gemeinde zu haben, die wächst, lebendig ist und nach außen geht. Wir sind doch in diesem Prozess dabei, kurze, mittelfristige und langfristige Ziele zu setzen, aber sind doch längst nicht fertig. Momentan ist ein kurzfristiges Thema Nachfolge stärken. Das heißt, deinen individuellen Wandel in Christus zu stärken und zu fördern. Dieser Wandel ist ein Ausdruck davon, wie sehr du Jesus liebst oder dass du Jesus liebst. Je nachdem, wie du nachfolgst, drückst du auch eine Liebe zu Jesus aus. In diesem Prozess über die letzten 3 Monate ist uns aufgefallen in der Leitungsgruppe, dass wir selbst noch einiges lernen müssen, von einigen Dingen umkehren dürfen und müssen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Liebe zueinander. Umkehr ist auch nötig, gestärkte Liebe. Und ich möchte euch bitten, für uns zu beten. Nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für uns als Leitung, weil wir da Vorbild sein müssen, weil wir können nichts von euch verlangen, wenn wir das selbst nicht leben. Ja, und ich bitte euch alle darum, das in unseren Gebeten mit einzunehmen. Davon leben wir am Ende alle. Und das ist ein Tat, ein Dienst, wo man sich gegenseitig unterstützen kann und stärken kann, und wir brauchen das tatsächlich. Konkrete Gebete für Einzeldetails möchte ich nicht sagen, weil das dann zu viel wäre. Es geht um Weisheit, es geht um Demut, es geht um Frieden in Christus und um Sanftmut. Es geht um die Entwicklung der Gemeinde am Ende. Es geht darum, dass unsere Bibelkreise gestärkt sind, unsere Hausgottesdienste, der Schwesterndienst gestärkt, der Kinderjugend- und Erwachsenendienst. All das sind die Bereiche, wofür wir Gebet brauchen. Und Anfang Mai ist bald wieder da. Das heißt, unsere Fasten- und Gebetskette ist wieder vor der Tür. Das heißt, denk doch mal drüber nach, welchen Tag du beten oder fasten kannst. Und leg dich doch schon mal fest, damit wir nachher, wenn wir fragen, da auch eine Kette haben. Die Nachfolge stärken war letztes Mal Thema, und da war das Abendmahl das Zentrum. Das letzte Mal haben wir über das Abendmahl gesprochen. Das Abendmahl ist das Zentrum des Glaubens. Das sagt was über die Kreuzigung und die Auferstehung, die Vergebung der Sünden. Heute geht es ums Kreuz. Auch ein Zentrum, ein Wandel. Das heißt, das Kreuz auf sich nehmen. Es gibt da nur eine Bibelstelle und es gibt einige anderen, und das hängt davon ab, wie viel und wie schnell ich durchkomme. Es geht um Lukas 9, 23 bis 27. Es gibt ein Buch, vielleicht kennt ihr das, Crucified by Christians, gekreuzigt von Christen, von Gene Edwards. Ein sehr schönes Buch über Kreuzigung und Auferstehung, was eine Kreuzigung, die man selbst erlebt, mit einem machen kann. Ein Teil oder viele von diesen Gedanken, die ich jetzt euch mitteile, sind aus diesem Buch. Ich tatsächlich denke, das ist ein Standardwerk für jemanden, der länger im Glauben ist und engagiert ist, Christ zu sein. Interessanterweise, ich gebe normalerweise keine Bücher raus, wo ich sage, da ist überhaupt keine Bibelstelle drin. Da ist nämlich so eins. Es ist eigentlich ein Drehbuch, über ein spezielles Thema, aber es ist sehr hilfreich, wenn man selbst sehr viel Schmerzen hat und sehr Schwierigkeiten hat, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Mir hat es geholfen. Also, Lukas 9, 23, 27 bis 27. Das Kreuz auf sich nehmen, sein Leben lassen. Dann sagte Jesus zu allen, will jemand mein Nachfolger sein, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz Tag für Tag auf sich und folge so mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Denn was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel kommt. Diese Stelle ist eine direkte Ansprache an uns als Nachfolger Christi, als Schüler von Christus. Geistlich gesehen ist die ganz schön sportlich und ein starker Tobak. Und die Versuchung ist immer wieder da, sein Kreuz nicht auf sich zu nehmen. Und die Stelle soll, oder die Diskussion, die ich heute führe, soll helfen, wieder bereit zu sein, das Kreuz auf sich zu nehmen. Zu schauen, wo ich gerade hänge und sage, ich will mein Kreuz nicht auf mich nehmen. Ich will nicht Nachfolger Christi sein. Lass uns mal den ersten Vers lesen von den 23. Vers 23. Dann sagte er zu allen, will jemand mein Nachfolger sein, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz Tag für Tag auf sich und folge so mir nach. Jesus spricht jeden Menschen an, der ihm jetzt zuhört, willst du ihm nachfolgen? Willst du mir nachfolgen? Und das haben wir alle mal gemacht. Und sagst du das heute wieder am 22.04.2018 um 11.54 Uhr? Bist du bereit nachzufolgen? Dann sagt er, so sollst du nachfolgen, das Kreuz auf dich nehmen, dich verleugnen. Das ist die Art und Weise, was man tun soll. Hier steht aber Tag für Tag. Und ich glaube, Tag für Tag heißt in der Zeit übersetzt für uns Sekunde zu Sekunde. Weil die Uhrzeiten damals nicht so deutlich waren. Man hatte Sonnenuhren, man wusste Tag und Nacht, das ist ein Tag, ja. Jetzt, heutzutage haben wir einen Chronometer, können auf Atom genau sagen, jetzt ist eine Sekunde. Das heißt, es braucht nicht nur Tag für Tag, sondern so kündliche Betrachtung, ich bin Nachfolger. Was ist das anderes, als zu sagen, es ist ein Wesen, eine Einstellung vom Herzen, zu sagen, ich bin ein Nachfolger Christi, jede Sekunde. Ich wandle so, ich gehe darum. Es ist eine Prägung meines Herzens, meine Einstellung, das alles durchfließt, meine Arbeit, mein Aufstehen, mein Zähnebürsten, mein Kochen, mein Umgang mit den Kindern, mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann, beim Fahrradputzen, beim Inlineskaten, all das. Ich bin ein Nachfolger Christi. Kennt ihr jemanden im Alten Testament, der das gelebt hat? Für mich total inspirierend, bevor ich getauft worden bin. Nicht durchgehend im Alten Testament, nein. Es gab nur einen und das war Henoch. Genesis 5, 4, 22. Henoch wandelte in Gott und wurde so und so viele Jahre alt. Und dann steht da drin, Henoch wandelte und er war nicht mehr gesehen. Er hat ihn weggenommen. Ja? Also das heißt, es gab Menschen, die mit Gott wandelten. Fand ich inspirierend. Christus ist natürlich unser Vorbild, wie wir wandeln können. Das ist aber jetzt nur der eine Teil, die Prägung des Herzens, das wir haben wollen. Das andere Teil des Verses ist auch nicht weniger herausfordernd. Da steht drin, so verleugne er sich selbst und nehme das Kreuz auf sich. Und dieser Satz hat zwei Bereiche. So verleugne er sich selbst, das ist der eine Bereich, und der andere Bereich ist, nehme sein Kreuz auf sich, der andere. Was bedeutet sich selbst verleugnen? Jeder weiß, was er gerne hat. Ich war eine rhetorische Frage. Was bedeutet, sich selbst zu verleugnen? Der Mensch liebt seine Begierden, wenn man so schön sagt. Er hat Wünsche, er hat Bedürfnisse. Manchmal kann man das Bedürfnisse und Wünsche nicht unterscheiden und deswegen wird es schwierig. Manchmal, ich will es so haben, so soll mit mir geredet werden, so soll mit mir gesprochen werden, so möchte ich mit anderen sprechen und wenn das nicht anders geht, dann geht es nicht. Ich möchte, dass meine Zeit, meines Lebens so geplant wird und so abläuft, wie ich will. Und dass so ein Anruf von einem Mathe so mein ganzes Leben nicht durcheinander würfelt. Ja? Meine Interessen sollen gestärkt sein. Sie haben Vorrang vor allen Dingen. Sie sind wichtiger, mein Beruf, meine Gesundheit, mein Auto, mein Swimmingpool und so weiter und so fort. Meine Vorstellungen sind das Ziel, das Zentrum. Es kann auch bei uns gerne in Düsseldorf heißen und Achtung, jetzt ist es eine Herausforderung an alle und bitte betrachtet das für jeden selbst. Ich habe keine Zeit für dich. Vielleicht sind wir ein bisschen extrem da, jetzt meine Aussage und sehr überspitzt, aber vielleicht sagen wir im Herzen, ich habe eigentlich keine Zeit für dich. Oder ich nehme mir keine Zeit für dich. Ja, wir haben alle 24 Stunden. Ja, wir haben davon 8 Stunden Schlaf, ja, wir haben alle das Problem, dass wir eigentlich keine Zeit haben und wir trotzdem die Möglichkeit haben, lass uns aktiv arbeiten, lass uns aktiv aufeinander zugehen und zu sagen, naja, lass uns den anderen höher schätzen als ich selbst nach Philipper 2,3. Hey, okay, es geht jetzt nicht um meinen Sport, es geht nicht um meinen Schlund, es geht nicht um meinen Schlaf, weil das ist jetzt wichtiger. Und natürlich weiß ich, wir sind begrenzt und wir sind nicht Gott und können auch nicht alles. Ja, Jesus war ja auch begrenzt, hat sich auch nur 3 Jahre Zeit genommen, auf der Erde zu wandeln und ist nach Israel gegangen, um seinen Auftrag zu erfüllen und nicht nach China zum Beispiel, weil das hätte da wahrscheinlich nicht geklappt. Also, sich selbst verleugnen heißt, diese Begierden aufzugeben, loszulassen. So. Wie schwer es ist, kommt später. Die zweite Frage war, was bedeutet sein Kreuz auf sich nehmen? Mein Rückgrat auf sich mich zu nehmen, das trage ich schon. Das kann es nicht sein. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, das Leben Christi zu leben. So zu leben wie Christus, seine Einstellung zu haben. Philipper 2,3 habe ich schon zitiert. Das ist das Schöne. Wenn wir überlegen, was das Kreuz auf sich nimmt, bedeutet, dann heißt es am Ende, seinen Willen aufzunehmen. Das heißt, wir müssen erfüllt werden, wir müssen ihn verstehen, seinen Willen. Das ist immer sehr plakativ und sehr christlich und wie kann man das einfacher machen, das fällt mir nicht so einfach ein. Aber das, was wir lesen in der Bibel, was wir durch Gebet und Lesen verstehen und darüber nachdenken, darüber diskutieren, muss in unser Herz hinein und unsere ganze Seele beeinflussen, unseren ganzen Geist beeinflussen. Wir müssen es inhalieren und es ganz tief reinnehmen, so wie beim Essen. Ja, das wird verdaut und es wird meine Proteine, die ich esse und verdaue, sind dann irgendwann Muskulatur. Das heißt, sie sind Teil von mir. Ja, und all das, was so intensiv muss das sein. Und im Zweifel heißt das, sein Wort zu wählen. Und das ist schwierig. Und es gibt eine andere Stelle, die sagt, mein Joch ist leicht. Es ist sanftmütig und geduldig. Und vielleicht müssen wir das einfach mehr lernen, sanftmütiger und geduldiger zu sein. Wieder eine Herausforderung, als so plakatiert. Das ist also die Frage, erfüllst du seine Gebote und seinen Willen? Wenn die Bibel sagt, dass du nicht lügen sollst, lüge nicht. Wenn du sagst, wenn du ein Heuchler bist, etwas anderes predigst, als das du tust, dann kehre um und tue es nicht mehr. Predigt auf mich jetzt gerade, weil ich hier stehe. Tue ich das, was ich predige, kann ich mir die Ohrfeige geben, zu sagen, hey, bist du ein Heuchler. Ermahnung von außen, gerne, möglich. Wenn du dich nicht versöhnen willst, oder wenn du dich wenn du dich versöhnen sollst und du dich nicht versöhnst, dann nimm dein Kreuz auf dich und versöhne dich. Finde einen Weg, dich zu versöhnen. Hier steht dann noch etc. pp. Für dich selbst findest du vielleicht was Besseres, was ich eingreifst und sagst, wo du umkehren kannst. Am Ende ist es so, wenn man in Sünde steht, belastet das deine Seele. wenn man es nicht bekennt. Natürlich sind wir frei in Christus, wir sind getauft und deswegen können wir sagen, wir sind gerettet. Und dennoch braucht es eine Freiheit zu sagen, das mache ich falsch vor Gott. Und das kann man je nach Glauben und Entwicklung natürlich entwickeln. Aber das Prinzip bleibt ähnlich. Kehre um, damit du ein Leben in Christus hast. Kurz, lebe nach seinem Wort. Psalm 119, 105 oder 115 sagt, Gottes Wort ist deines Fußes Leuchte und Licht für deinen Weg. Nutze das. Nimm das als Maßstab für deinen Weg. Das soll mein Weg sein. Das geht. Wenn man nun diese beiden Punkte zusammenfügt, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen, dann heißt das, dass meine Begierden gekreuzigt sind, ich gekreuzigt werde, mein Ego, Unterschied zum Selbstbewusstsein, dass ich, alles das, was nicht von Christus ist in mir, soll gekreuzigt werden. Das heißt, mein Fleisch wird gekreuzigt. Ich werde als Christus gekreuzigt. Das heißt, es wird nicht nochmal für mich ein Holzkreuz aufgerichtet und dass dadurch die Vergebung der Sünden geschieht und so weiter. Das ist schon getan, das meine ich nicht. Sondern es geht darum, dass das eigentliche Wesen, mein Fleisch, meine Art zu denken, noch sehr ungeistlich ist, noch nicht nach Gottes Willen ist, sondern nach mir ist. Und das soll weg und das soll gekreuzigt werden. Und das kann ganz schön wehtun, wenn man diesen Wandel haben will. Weil du bist es ja schon gewohnt, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre so zu leben. Und das soll dann weg? Das soll wachsen in Liebe? Mein Fleisch will nicht, dass das wegkommt. Mein Fleisch will so sein wie damals und die neue Kreatur soll nicht sein. Ich möchte aber, dass die neue Kreatur sein soll. Dass mehr in meinem jetzigen Leben wie Christus ist. Schmerz zugefügt wird durch ein Thema, durch einen Konflikt, durch eine Sünde, die ich behalte. Wenn ich sie loslasse, ist dieser Schmerz nicht mehr da. Manchmal hängt es auch daran, dass ich nicht erkenne, dass ich was loslassen muss. Gottes Willen zu tun oder eine Tat zu tun. Was passiert mit dir, wenn du das Ringen des Kreuzes nicht machst? Wenn du dieses Kreuz nicht auf dich nimmst, dich nicht kreuzigen lässt? Dann gehen wir mal wieder auf den Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es erretten. Hier geht es um die Wichtigkeit, das Kreuz auf sich zu nehmen, dass ein Leben errettet wird. Wenn ich meine Begierde wünsche, dass es beibehalten wird, dann werde ich nicht näher zu Christus kommen. Dann werde ich am Ende nicht in der Ewigkeit bleiben oder ankommen. Wenn ich aber es lasse, so werde ich gerettet. Das heißt, die Verheißung ist, dass mein Körper umgewandelt wird in einen geistlichen Körper und nichts mehr oder ganz wenig und am Ende der Ewigkeit gar nichts mehr von Satan dabei ist. Lass uns mal noch die letzten zwei Verse lesen. Denn was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und des Heiligen Engel und der Heiligen Engel kommt. Welchen Sinn macht es, wenn du alles Geld hast, im Lotto gewonnen hast, alle Reichtümer hast, allen Beruf, jeden Titel, Macht und Einfluss in der Gemeinde hast, aber deine Seele verloren geht? Oder auch du aufgrund deiner Arbeit, die du in der Gemeinde machst, verlierst und sagst, ich kann meinen Glauben nicht mehr halten. Was hat das für einen Sinn? Es hat keinen Sinn für deine Seele, weil die Seele will errettet sein. Wie hat Jesus reagiert, als er diese Frage gestellt bekommen hat? Satan hat ihm gesagt, ich gebe dir alle Königreiche. Alles Geld, alle Goldminen, alles, was ich habe, die ganze Erde. Und Jesus sagte nein. Er war versucht worden und er sagte nein. Sagst du nein? Sagst du zu einem neuen Job, besseren Job, besser dotierten Job, der vielleicht weiter weg ist oder da in einem Bereich, wo Gemeinde nicht ist, ja. Sagst du zu einem Job zu, der dir nicht mehr ermöglicht, Gemeinschaft zu haben? Oder sagst du zu einem Job oder einer Situation in deinem Leben, der die Ehe schädigt? Oder dass du dann inkompetent wirst und das gar nicht machen kannst, dich total frustrierst und deinen Glauben verlierst? Sagst du ja zur Unterstützung der Gemeinde, zu den Geschwistern, zu der Gemeinschaft? Trägst du Lasten auf dich? Es gibt einen Bruder, der die ganze Nacht in einem Bus saß, um hier hinzukommen, weil das anders gelaufen ist. 3 Stunden zum Gottesdienst zu kommen. Gehst du, ringst du und du tust es. Und du unterstützt die Gemeinde finanziell. Das Schöne daran ist, du wirst ein schöneres Leben in der Herrlichkeit haben. Und auch jetzt, wenn du das tust. Kurze Zusammenfassung. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet, seine eigene Kreuzigung hinzunehmen. Seine Begierde nicht mehr zu erfüllen. Sein Leben zu lassen. Radikal mit Haut und Haar. Ganz in der Demo zu Gott. Von Gott geleitet, sich zu wissen, weil man in der Bibel verstanden hat, worum es geht. Aber nicht mehr sich selbst zu haben. Dein und mein Wandel in Christus ist also während der ganzen Tages durch ein gottgefälliges Leben geprägt und ohne Kompromisse zu Christus, indem ich mich willentlich kreuzigen lasse. In dem Sinne, ich sterbe daran. Und das finde ich der harte Tobak. Das ist schwer zu verdauen und es ist schwer, das auszusprechen. Welchen Sinn hat denn diese Kreuzigung? Um das jetzt auch mal in die Perspektive zu geben, weil wir haben jetzt sehr darüber gesprochen, was ich machen muss, um umzukehren, mein Fleisch zu bändigen. Was ist denn das Schöne daran? Und das Schöne ist die Auferstehung. Eine Kreuzigung ohne Auferstehung ist keine Kreuzigung. Es passt nicht zusammen. Da ist nur einer tot. Aber Jesus ist durch den Tod, hat den Tod besiegt und deswegen brauchst du die Auferstehung. Und das ist unsere Gewissheit, dass wir auch auferstehen dürfen in Christus, in der Taufe, im Wandel mit ihm. Und jetzt werde ich einige Verse lesen, die genau das nochmal betonen. 2. Korinther 5, 17. 2. Korinther 5, 17. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns Aposteln den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Das Alte ist vergangen und ein Neues ist entstanden. Es ist eine neue Schöpfung. Das heißt, wir haben einen neuen Leib. Durch eine Kreuzigung bzw. eine Auferstehung entsteht ein neues Wesen. In der Stelle würde ich sagen, das bezieht sich mehr auf die Zukunft. Aber ich denke schon, wenn man hier und heute sich kreuzigt, seine Begierde kreuzigt, entsteht schon hier ein neues Leben. Und zwar ein Christus-ähnliches Leben. Erste Korinther 15, 20 bis 18. Erste Korinther Kapitel 15, Vers 20 bis 28. Das ist zum Teil zum selbst zu Hause lesen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, und zwar als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung, als Erstling Christus. Hierauf die, welche Christus angehören. Bei seiner Ankunft, danach das Ende, wenn er Gott, Jesus Gott, und dem Vater das Reich übergibt, sobald er jede andere Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Denn er muss als König herrschen, bis er ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Und dann weiter steht, wenn er aber dann ausgesprochen wird, alles ist unterworfen. Das gibt eine Nuance hinein, die was ganz Schönes ist. Jesus Christus wird auferstehen, wird wiederkommen, dann werden wir auferstehen. Und wir mit ihm. Und die Schönheit ist darin, dass er, Jesus, König ist. Gott hat ihm durch die Auferstehung Macht und Titel gegeben. Du bist König über die Erde. Und Jesus hat gesagt, ich diene auf dieser Erde und mache jeden Menschen rein und frei und werde alle Herrschaft und Gemacht besiegen, auch den Tod. Das hat er in der Kreuzigung getan. Und dann sagt er, alles ist unterworfen, Vater, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Es ist gerettet, das Böse ist nicht mehr. Er hat eine neue Schöpfung geschaffen. Und in dieser Schöpfung dürfen wir leben. Und in dieser Hoffnung dürfen wir leben. Damit hat Satan und der Tod und alles andere nicht mehr Macht in uns. Und das ist eine Zuversicherung, das ist unser Glauben, unsere Zuversicht. Und damit dürfen wir jeden Tag, jede Sekunde leben. Was bedeutet, das Kreuz auf Erden zu nehmen? Sich selbst zu kreuzigen? Wozu haben die Sinn? Kreuzigen haben den Sinn, selbst zu sein, selbst zu werden vom Wesen wie Christus. Kreuzigungen im Leben müssen sein, um so zu sein wie Jesus Christus, um in sein Wesen verwandelt zu werden. Man entwickelt durch diese schweren und schwierige Zeiten einen Glauben, eine Reinheit der Motivation und kann lernen, so zu denken wie Christus. Wir haben in Amsterdam über drei verschiedene Arten, wie man Jünger sein kann, gesprochen. Und am Anfang steht es, ich tue etwas, weil ich es tun muss, weil es von mir erwartet wird. Oder ich denke, es wird von mir erwartet. Es ist nicht die reifste und die beste Motivation, das reicht nicht aus, um in der Ewigkeit zu kommen. Dann hat man vielleicht die Phase, in der man sagt, ich will es tun, weil es in der Bibel steht. Das ist schon besser, aber ist trotzdem noch sehr gezwungen. Und dann gibt es die Phase, wo man sagt, ich bin so wie Christus, weil ich so sein will und weil ich so bin, weil ich geformt worden bin durch Christus selbst. Das kann durch Schmerz passieren, durch Leid, aber man kann auch sagen, ich bin geehrt, weil mich Gott auserwählt hat. Die Einstellung von einigen Aposteln, dazu gibt es in der Apostelgeschichte 5,41. Entschuldigt, geht nur, die streiche ich wegen der Zeit. Matthäus 5, 11 bis 12. Matthäus 5, entschuldige. Matthew 5, 11, 12. Es ist eine Ehre, auserwählt zu sein, das zu leiden, zu ertragen. Und das ist nach den Glückseligpreisungen. Selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Es ist eine Freude am Ende, es soll eine Freude sein. Wir sollen dahin kommen zu sagen, das ist eine Freude, es ist eine Ehre, es ist eine Auszeichnung, wenn man für Christus leidet, weil man das Licht zeigen kann. Hebräer 12,11 aus der Neuen Genfer Übersetzung, für mich in dem Moment sehr schön, weil es sagt, Jesus selbst formt deine Wesen, dein Mensch, dein geistliches Wesen und sagt, ich habe diese Kreuzigung für dich geplant. Und es ist schön, weil Hebräer 12,11, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Wie gehst du mit deiner Kreuzigung um? Wie gehst du darum, das Kreuz zu tragen? Wie ist deine Via Dolorosa? Wie gehst du mit diesem Leid um? Lukas 23 bis 49. Lese ich nicht alles vor. Aber soll ich dir Gedanken geben, wenn ihr da weiterlest, worum es geht. Wir gucken uns jetzt drei Menschen an, die gekreuzigt worden sind. Wir gehen zum Praktischen. Als Jesus gekreuzigt worden, waren noch zwei andere Menschen mit dabei. Deren Namen kenne ich nicht. Lukas 23, 32. Es wurden aber außerdem noch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung abgeführt. Die kamen auch ans Kreuz. Jesus, sein Urteil war, dies ist der König der Juden und das ist der Grund der Hinrichtung. Auf 39 bis 43 gibt es die Reaktionen von den Verbrechern auf ihre Kreuzigung. Einer aber von den Verbrechern, die da gehängt waren, schmähten ihn mit den Worten, du willst Christus sein? So hilf dir doch selbst und uns. Da antwortete ihm der andere mit lautem Vorwurf, hast du denn nicht einmal Furcht vor Gott, da dich doch derselbe Urteilsspruch getroffen hat? Und zwar uns beide mit Recht, denn wir empfangen den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann fuhr er fort, Jesus, denke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Da sagte Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der eine sagt, ich erkenne dich nicht an, ich bin nicht schuldig. Rette dich selbst. Ich denke, der erste Verbrecher, wenn man von ihm selbst redet, war nicht überzeugt, dass er was falsch gemacht hat. Ja? Hat vielleicht andere Gründe in der Familie, er musste für seine Kinder Essen und Brot klauen oder was auch immer. Ich meine, das ist ja kein Grund, gekreuzigt zu werden, aber es war nicht so, dass ich den Anspruch angenommen habe, zu sagen, ja, ich bin am Kreuz so gerecht und der andere ist schuld. Da war Bitterheit, Arrogant, Rebellion dabei. Der zweite war irgendwann dazu gekommen, seine Tat zu akzeptieren. Ich gehe davon aus, dass er eine lange Zeit brauchte, das zu tun. Weil wäre er vorher umgekehrt, wäre er vielleicht nicht am Kreuz gewesen. Also die Umkehr musste während der ganzen Situation passiert sein. Hat seinen Lohn für das Verbrechen an der Kreuzigung und erkennt aber Gott an und möchte sein. Also da ist eine Umkehr dabei, aber noch eine, die länger gebraucht hat. Und wenn wir uns jetzt Jesus Christus angucken, keine Reaktion. Totaler Frieden. Stille. Kein Beschweren, kein Schimpfen. Er hat es akzeptiert, die Tat von Gott. Er hat Frieden. Die Frage ist, wenn du gekreuzigt wirst, hast du diesen Frieden? Bist du Verbrecher 1, Rebellion? Bist du Verbrecher 2? Ja, okay, ich kehre um. Oder hast du Frieden? Hast du am Ende die Erkenntnis, dass Gott diese Situation selbst gemacht hat, egal wie schlimm das war, gerecht oder ungerecht es war, hast du Frieden und kannst so tun, als ob sie nicht mal da war. Jesus Christus nachher, als er auferstanden ist, hat nicht gesagt, ich bin gekreuzigt worden und ich bin böse auf meinen Papa, sondern hat seinen Jüngern 40 Jahre tagelang erzählt, so geht Gemeinde. Hat sich 600 Leuten gezeigt, 500 und noch ein paar anderen mehr. Ja, so. Das heißt, er hat eine ganz andere Einstellung gehabt. So. Da sagst du, ach, ist Jesus. Ach, wir müssen das nicht, wir können das nicht. Ha, denkst du. Gucken wir uns Jesus an in Lukas 22, 39. Und damit bin ich bei der letzten Stelle. Lukas 22, 39 bis 42. 39 bis 42. Lukas Kapitel 22, Vers 39 bis 42. Was tat Jesus Christus, damit er den Willen Gottes tun konnte, am Kreuz so friedlich zu sein? Jesus hat vorher seinen Widerwillen gegenüber Gottes Willen geäußert. Widerwillen, er war dagegen. Er hat mit Gott so lange geredet, bis er den Willen Gottes akzeptieren konnte und Frieden haben konnte. Lukas Kapitel 22, 39 bis 42. Er ging dann aus der Stadt hinaus, nach dem Passamahl, und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es begleiteten ihn auch seine Jünger. Als er an Ort und Stelle angelangt war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Darauf entfernte er sich etwa einen Steinwurf weit von ihnen, kniete nieder und betete mit den Worten: Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und als er in angstvollen Seelenkampf geraten war, betete er noch inbrünstiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die zur Erde niederfielen. Nach dem Gebet stand er auf, und als er zu seinen Jüngern kam, fand er sie vor Traurigkeit eingeschlafen und sagte zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Während er noch zu ihnen redete, erschien plötzlich eine Volksschar. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. Vers 42. Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Bitte nicht. Ich will den Kelch nicht. Wenn du das immer noch willst, Gott, dann soll es passieren. Dass er Blutstropfen hatte und Schweiß hatte, sagt man nach, passiert dann, wenn man viel betet und sehr angestrengt betet. Das heißt, er hatte einen Kampf. Und er war intensiv und es war angstbeladen. Und er hat aber gesagt: Ich wille Christus. Ich will mich Gott unterordnen. Am Anfang, die ersten 3 Jahre, waren es etwas einfacher, weil er sagt: Mein Wille tue ich nicht, sondern Gottes Wille. Hier hat er ein Problem gehabt. Problem im Sinne von: Ich will es nicht. Wer will denn schon sterben? Wer will sein Leben lassen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus hat seinen Widerwillen geäußert, hat sich aber dann Gott vertrauensvoll zugewandt und gesagt: Ja, ich sterbe, mach dieses Leid, um deinen Willen zu erfüllen, um dann die Auferstehung zu erleben, um dann Gemeinschaft mit seinem Volk zu haben, seinen Kindern. Das war Nachfolge stärken, sein Kreuz auf sich nehmen. Was machst du damit? Hast du eine Bitterkeit? Hast du Herzschmerz? Hast du irgendwas, wo du sagen musst: Eigentlich muss ich das abgeben und sagen, ich akzeptiere hier nicht, dass Gott das mir gemacht hat. Und solange du diese Problematiken hast und sagst: Ich erkenne das nicht an, sondern Bruder X und Y war das, kann es dir sehr schnell passieren, dass du bitter wirst oder rebellierst und nicht gesund bist und immer reaktiv bist und immer das Pendel auf der anderen Seite hast. Erst dann, wenn du das vor Gott hast, das ist meine Hypothese, könnt ihr gerne prüfen, aber erst dann, wenn du es wirklich vor Gott gegeben hast und sagst: Das ist so und ich verstehe es nicht und es ist völlig ungerecht, dann kann Frieden kommen und was Neues und du kannst sagen: Ich bin gekreuzigt worden und ich bin frei. Amen. Bitte prüf das. Meine eigene Theorie, ich könnte mal ableiten, aber ich glaube nicht, dass das ganz hart ist, aber das ist die neueste Erfahrung, die ich hatte. Auf der anderen Seite heißt es: Hast du dein Gethsemane? Oder ich möchte dich ermutigen, wenn du wieder gekreuzigt werden willst. Oder es gibt wieder Situationen, wo du sagst, meine Begierde sollte zuerst sein, dass man sagt, ich gehe in mein Gethsemane, ich gehe in den Garten, ich bete, ich ringe, ich suche, ich gespräche und bis ich da durch bin zu sagen, ich bin friedlich. Weil ich möchte ja nicht ein bitteres Herz haben. Ich möchte ja nicht, dass ich irgendwann verbittert bin und sage, diese Gemeinde ist total Dreck, ich gehe. Das will ich ja nicht, sondern ich will ja ein reines Herz haben, zu sagen, ich will aufbauen, ich will dienen, ich will in der Ewigkeit ankommen, ich will mit Jesus dabei sein, ich will mit ganz, ganz vielen Menschen dabei sein. Ja? Deswegen ringen, so wie Jesus geringt hat, mit diesen schwierigen Situationen. Amen.